so reizvoll war für den Westen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, war, wir hatten einen unfassbar großen Spielplatz, wo man Sachen ausprobieren konnte. Also auch so wirtschaftlich, ja. Wie kann man wirtschaftlich was, wie, wo machen? Ja, und wie kann man Länder also möglichst ohne irgendeine Gegenleistung ausplündern? Das ist ja die Feindschaft, die jetzige bestehende Feindschaft zwischen dem Westen und Russland rührt ja quasi auch letzten Endes daher. Die ist ja jetzt 30 Jahre lang quasi kultiviert worden, weil dann irgendwann die Russen nicht mehr so mitgespielt haben, wie man sich das hier im Westen so vorgestellt hat. Also das war jetzt
Okay,
kein Selbstbedingungsfall.
genau, das passt sehr gut. Da machen wir jetzt auch noch mal einen kurzen Cut. Wir waren ja eigentlich eben schon fast so ein bisschen bei der aktuellen Entwicklung. Damit wollen wir ja auch schließen gleich. Da würde ich also gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Vorher aber, du hattest vorhin angedeutet, vielleicht noch mal ein paar Sätze zu Russland zu verlieren. Da würde ich vorschlagen, dass du das vielleicht jetzt machst, Schichten und Strukturen und so weiter. Genau, dann sprechen wir gleich nochmal über die aktuelle Lage, beziehungsweise auch über die Frage, wie vielleicht dieser Krieg auch hätte verhindert werden können. Wollen wir das so machen, dass du jetzt kurz mal nach Russland gehst, gedanklich?
Ja, das können wir machen.
Okay, wunderbar.
Es hat, aber wie gesagt, es hat ja natürlich auch mit der aktuellen Lage zu tun in irgendeiner
Ja.
Weise. Also, wie gesagt, das Bild von Russland ist relativ platt, was wir haben. Also, wenn wir hier im Westen, also die Presse, das sind mal Russland, ist gleich Putin, ja. Das Volk spielt nur dann eine Rolle, wenn man es in irgendeiner Form nutzen kann. Also wenn man jetzt sagen kann, Millionen stehen hinter Nawalny, das arme russische Volk, wir müssen dem helfen und so weiter und so fort. Aber jetzt aktuell, es wird nichts gegen diese Russophobie, den Russenhass, der sich jetzt hier ausbreitet in Deutschland, wird gar nichts getan. Im Gegenteil, es wird weiter befeuert. Ich habe diesen Schnipsel gesehen von dieser Mademoiselle Florence.
Ach
Keine
so,
Ahnung,
gab ja, ganz,
bei
ja.
Lanz.
Unglaublich.
Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben. Und deswegen,
Leidensfähiger sind, oder was meinen Sie?
naja, es gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, das jeder für sich individuell gestaltet, sondern das Leben kann halt einfach auch mit dem Tod recht früh enden. Ich meine, Russland hat zum Beispiel auch eine relativ niedrige Lebenserwartung, ich glaube 70 für Männer. Das ist halt einfach, dann geht man einfach anders damit um, dass da Menschen sterben. Ne?
Oh, ich sag, okay. Wann fangt ihr wieder an, Schädel zu vermessen und so weiter und so fort? Also ja, es ist diese irre westliche Arroganz. Also was heutzutage wieder sagbar ist, es ist unfassbar. Jetzt halte ich, also ich sag mal so, selbst wenn ich ganz positiv denke, kann man sagen, okay, ja, die russischen Menschen teilen nicht zwingend diese ganzen liberalen Werte, von denen ich glaube, dass viele, die hier leben, aber die auch nicht unbedingt teilen. Also ich sage mal, da ist der Unterschied ist da wahrscheinlich gar nicht so groß. Aber Russland ist halt in der Denke schon noch ein bisschen traditioneller und konservativer. Das muss man halt einfach auch so sehen. Ja. Aber ich sag mal, dieses Absprechen von, also das, was die Dame sagt, ist ja wirklich, das ist ja eine qualitative Bewertung, die sie da vornimmt. Ja, also da steckt ja eine Wertung drin und das ist eine Abwertung und das ist wieder dieses Blicken auf den Untermenschen, auf den Slawischen, das dräut mir hier hinten. Dass sowas wieder irgendwie hoffähig wird, also dann ist der nächste Schritt, da sind wir wieder bei den zwischen den Weltkriegen, wie weit treibt man das Spiel? Wie weit
Ja.
kann man ein unabhängiges Umzug? Ach ja, dann wir schlachten mal noch ein paar Polen ab und
Ja,
das läuft schon. Also ja, und wenn ich höre heutzutage, wehret den Anfängen, Leute, wir sind mittendrin. da ist nichts mehr mit während den Anfängen. Ja, da ist jetzt nur noch Stopp den Zug irgendwie. Ja. Wie gesagt, wenn ich mir das anschaue, finde ich das schrecklich. Aber Russland ist eben genauso wie jede andere Gesellschaft auch eben wirklich vielschichtig. Und die Politik, die von Russland ausgeht, hat eben auch wirklich viel mehr Schichten. Und ich komme jetzt auf den Beginn der militärischen Auseinandersetzung vor 8 Jahren, 2014, wieder zurück.
Schön.
Die Krim hat ein Referendum veranstaltet. Raus aus der Ukraine, also ihren Autonomiestatus quasi zu nutzen, raus aus der Ukraine und Anschluss an Russland. 95, 98, 97% dafür. Das kann man auch nicht wegdiskutieren, weil man muss halt einmal wissen, dass über 90% der Einwohner der Krim Russen sind. Ja? Das heißt, es war irgendwie absehbar, dass das natürlich so passiert. Ja? Die Republiken haben genau diese jetzt noch bestehenden und auch die anderen, Kharkov, Dnipropetrovsk und so weiter und so fort, haben genau diese Referenden auch abhalten wollen. Krim war März, Mitte März 2014 und dann waren für danach waren diese Referenden angekündigt für in den Republiken. Und ein Staatsoberhaupt eines Staates hat gesagt, lasst das. Wartet. Und das war Putin. Der hat denen da drüben gesagt, sie sollen kein Referendum für irgendeine Föderalisierung oder sonst irgendwelchen Kram machen.
Was ihm durchaus Kritik eingebracht hat, ne?
Ja, natürlich. Ja. So. Sie haben es trotzdem gemacht. Und dann standen sie da. Und Kiew hat die Armee geschickt, um da aufzurollen. Ja. Und es hat sich eine militärische Gegenkraft entwickelt. Also man muss zum Beispiel wissen, dass auf der Krim sofort ein Großteil der ukrainischen, also der Soldaten der ukrainischen Armee, die auf der Krim stationiert waren, die sind übergelaufen sofort auf die andere Seite. Ja. Und viele Strukturen im Donbass, in Lugansk, Donetsk und so weiter und so fort, haben also aus der ukrainischen Armee, aus der Polizei und so weiter und so fort, sind auf die andere Seite gewechselt. Es gab nach einem Erlass damals einen Befehl des Innenministeriums aus Kiew, sofort alle dort raus, ihr müsst abziehen, also ihr müsst sofort Richtung Kiew, weil die verhindern wollten, dass es eben diese Übertritte gibt. Ja. Sodass die, sag ich mal, dass es ein Häufchen Leute gab, die da in der Lage gewesen sind, irgendwas zu machen. Und dann gab es eine Bewegung, die nannte sich Russischer Frühling in Russland, die dort mit ehemaligen russischen Soldaten, Veteranen und so weiter, alles, was da so an Freiwilligen in irgendeiner Form rumgelaufen ist, haben die diese Milizen mitgebildet. Also aus den Leuten, dann jetzt Bergarbeiter, ja, ehemalige Polizei, ehemalige ukrainische Armee, was dann da sonst nur, was selber Veteran der ukrainischen Armee gewesen ist und so weiter. Es gab so einen Kommandeur von so einer Einheit Somali, Givi hieß der. Der war früher bei der ukrainischen Armee und hat dann mit diese Volksmilizen aufgebaut. Und dieses Häufchen hat angefangen, Widerstand zu leisten gegen die Anti-Terror-Operation, wie sie genannt wurde. Das heißt, man hat gewisse Kräfte dorthin geschickt. Ja, das waren jetzt auch nicht so viel. Und die haben also konnten erfolgreich Widerstand leisten gegen diese Leute. Und jetzt kommen wir zu dieser Schicht. Dieser militärische Widerstand, erstens das Referendum, dort eine eigene Republik auszurufen, dann dieser militärische Widerstand, ja, ist eben nicht auf eine russische Intervention zurückzuführen. Das muss man wissen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen der Russischen Föderation und Russland und den Leuten, die sich da als Russland verstehen. Im Gegenteil, was ich erlebt habe 2014 war, dass ich konnte da jetzt nicht so einfach reinmarschieren und sagen, ja, ich will jetzt mal und so weiter und so fort. Du musstest aufpassen auf russischer Seite, dass nicht ruchbar wird, wo du da jetzt hin willst. Weil dann hättest du nämlich Probleme gekriegt. Da gab es auch verhaftet. Ich bin ja selber verhaftet worden in Russland, weil es eben es nicht die offizielle Doktrin war, dass also man wollte dort nicht intervenieren in diesen Republiken. Die Krim war was anderes. Das war klar. Russische Schwarzmeerflotte, Sevastopol, gemieteter Hafen und so weiter und so fort. Das wäre der Zugang, wenn der weg gewesen wäre, das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber im Donbass gab es das nicht. Und wenn man jetzt mal, wenn man sich mal anschaut, an der Grenze Russische Föderation, Donbass, DNR und LNR, also das Grenzregime, was ich dort erlebt habe, meine Güte, da war nichts mit, wir winken die mal alle durch. Im Gegenteil, die Beamten haben da ihren Job gemacht und ich habe Stunden jedes Mal an der Grenze gestanden. Jedes Mal. Weil das, ja, es war nicht Russland. Russland wollte eben in diesen Konflikt da nicht rein. Weil von vornherein klar war, wie das enden wird. Ja, und sie haben gesagt, nein. Und Russland war zu diesem Zeitpunkt auch sowohl Wirtschaft, also die Sanktionen, die erlassen wurden, Krim und so weiter, das war schon schmerzhaft. Russland hatte zu diesem Zeitpunkt keine funktionierende, wirkliche eigene Milch-Käse-Wirtschaft oder sowas. Die haben alles importiert. Mhm. Das war weg. Mhm. Die haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, eine Importsubstitution aufzubauen. Ja. Was sie jetzt auch wieder machen müssen. Weil das Problem in Russland, deswegen auch wieder vierschichtig, es dauert eine Weile, ein Land aus dem totalen Zusammenbruch in den 90ern wieder rauszuführen. Und wenn wir uns mal anschauen, die 90er ist eine Dekade des völligen Desasters. Ja? Mhm. Wir sind jetzt letzten Endes gerade mal 20 Jahre später. Ja, ein Land aus diesem Desaster rauszuführen, dauert. Dann auch noch mit den oligarchischen Strukturen, die dort herrschen. Also mit denen musst du ja halt immer irgendwo rechnen. Ja, mit irgendwelchen separatistischen Bestrebungen in Sibirien musst du halt immer wieder rechnen. Du musst halt aufpassen, dass in Georgien nicht irgendein Wahnsinniger ist, der mal irgendwelche russischen Friedenstruppen in Südossetien angreift. Ja, du musst halt in Kasachstan aufpassen. Oh, war ja gerade erst im Januar. Meine Güte, was da überall los ist. Du hast halt noch so Leute wie Aserbaidschan und Armenien, die sich da permanent in den Haaren liegen. Ja, du hast dann mit Weißrussland noch irgendwie was an der Backe, wo du auch aufpassen musst, dass dir da nichts passiert. Du hast einen permanenten Streit mit Japan über die Kurilen da hinten. Ja, also, dann hast du zwischendurch, musst du noch als Hausmeister irgendwie in Syrien arbeiten, um da ein bisschen sauber zu machen. Ja? Ist halt alles nicht so einfach. Der Punkt ist also, vor 8 Jahren war Russland tatsächlich nicht in der Lage, wirklich zu reagieren. 1999, die NATO bombardiert Jugoslawien. Und Jugoslawien und die Serben sind eigentlich so ein Brudervolk der Russen. Man hätte erwartet, dass da irgendwas passiert. Da ist nichts passiert, weil es nicht ging. Ja. Mhm. Und Russland hat gesagt, wir gehen sonst vor die Hunde. Mit all dem, was hier rings um uns passiert. Und dann sitzt der Westen, ich habe jetzt ein paar Aufzählungen gemacht, und da sitzt der Westen da und sagt, ey, es gibt da keine, wir bedrohen doch die Russen nicht. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Russland und der Russischen Föderation. Mhm. Also die Russische Föderation ist, sag ich mal, so dieses Staatskonstrukt. Vielleicht, um das begreiflich zu machen. Wenn wir heutzutage eine Politik von Israel zum Beispiel kritisieren, ja, wird dir sofort Antisemitismus vorgeworfen. Das heißt, es wird platt gemacht und es wird gesagt, das geht immer gegen die Juden. Ja? Mhm. Was ja de facto bei einer sachlichen Kritik jetzt eigentlich nicht so ist. Ja? Und, aber genau dasselbe Bild hat man halt eben auch von Russland oder von der Russischen Föderation. Es gibt die Russische Föderation als eine administrative Einheit. Und das ist auch die Macht, der sich zum Beispiel die Beamten unterworfen fühlen. Ja? Und es gibt Russland. Das heißt, es gibt eine Zivilgesellschaft, die wiederum in unterschiedliche Schichten aufgeteilt ist. Und diese Zivilgesellschaft hat damals angefangen zu handeln. Das heißt, die Republiken haben ihre Unabhängigkeit erklärt. Und die Zivilgesellschaft oder die Gesellschaft da hinten dran, wenn wir jetzt in die Zivilgesellschaft auch mal die militärischen Bestandteile, also Leute wie Veteranen, Freiwillige und so weiter und so fort mit einrechnen, die haben gehandelt. Die Russische Föderation hat nicht gehandelt. Und deswegen ist es schon immer Unsinn gewesen, wenn man gesagt hat, Russland führt da drüben Krieg in der Ukraine. Das haben die tatsächlich nie gemacht. Und das war eben damals 2014, da, oh mein Gott, da ging das los. Da hat dann irgendein britischer Botschafter mal wieder irgendwie gepostet, da die Russen sind da jetzt mit einer Kolonne eingefallen in den Donbass, mit einer Militärkolonne. Und Poroschenko hat dann gesagt, ja, die sind jetzt hier reingefahren. Und dann wurde gefragt, ja, wo sind die Bilder? Wir haben die vernichtet. Es gibt keine Bilder von denen, weil wir haben die jetzt schon vernichtet. Wo ich dann gesagt habe, naja, okay, ich meine, so ein Militärkonvoi kann man sich heutzutage mal angucken, den vernichtest du nicht bis auf Staub, also bis auf nichts. Ja. Es bleibt immer irgendetwas übrig. Ja. So ein Panzer, und wenn das dann Hunderte von Panzer waren, um Gottes Willen, die kriegst du ja gar nicht, erst irgendwie versteckt. Und mir wurde halt immer gesagt...
Ich muss mal kurz zwischenfragen. Ist Putin... Also er hat sich ja anders verhalten als bei der Krim. Bei der Krim hat es ja das Referendum gegeben und die Krim ist ja dann an Russland angeschlossen worden. Und das hat er mit den Volksrepubliken ja nicht gemacht, das hast du ja gerade gesagt. Hat er das nicht gemacht, weil auch zu dem Zeitpunkt die militärische Stärke fehlte? Oder hat er das nicht gemacht, um noch weiter zu eskalieren und im Hinterkopf vielleicht auf Minsk II zu setzen und zu hoffen, so dass das Ganze dann ohne Aggression
Minsk gelöst II gab kann. Es ja hier, zu diesem Zeitpunkt
nicht, ne? Gab's noch nein, gar nicht. Okay. Nein. Also warum ist er nicht reingegangen? Warum hat das da anders gemacht als mit der Krim?
Zum einen, er brauchte den Donbass nicht. Also der Donbass hat keine strategische Relevanz gehabt für Russland im Sinne von, gibt es da irgendwas, was jetzt für uns furchtbar wichtig wäre oder sowas? Russland exportiert seine eigene Kohle. Die brauchen die Kohle aus dem Donbass nicht. Und deswegen hat das Russland auch, es hat Russland nie gestört, dass die Ukraine, die war halt als Staat da und man hat mit denen zusammengearbeitet. Die konnten ihre Stahlwerke dort unten betreiben. Man hat Stahl importiert von denen und Stahl exportiert, hat die Ukraine in andere Länder. Die waren eine drittgrößte Stahlexporteur der Welt. Also so Azovstal heutzutage ist jetzt nicht irgendein Werk, sondern das ist schon ein ziemliches Asset gewesen. Mhm. Aber ich sag mal, die Gasfelder in Sibirien sind wesentlich ergiebiger als das, was es da im Donbass irgendwo gibt, wo du nur über Fracking oder sonst noch welche Sachen ankommst. Ja. Die haben, das war eine starke Industrie und Russland hat zum Beispiel in Antonov-Werken haben die ihre Flugzeuge warten lassen. Ja. Sag ich mal, die Ukraine war ein großer Faktor im Bereich Rüstung. Das lief alles ganz normal. Also es gab überhaupt keinen Grund, das in irgendeiner Form zu machen. Die Krim hatte strategischen Charakter. Das ist was anderes. Das ist der Zugang zum Schwarzen Meer, ja, mit der Schwarzmeerflotte, mit der russischen Schwarzmeerflotte, die da halt rechtlich legal abgesichert stationiert war. Ja, das ist was anderes. Aber der Donbass war nicht irgendwie die fette Beute, was man immer gesagt hat, die der sich da krallen wollte. Wenn er das gewollt hätte, dann hätte das auch anders ausgesehen. Und er hat auch immer davor gewarnt, wir werden, wenn es darauf ankommt, die Leute dort unten verteidigen. Aber um nichts anderes ging es letzten Endes. Es ging letzten Endes um die Verteidigung von den Leuten. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass eben zu dem Zeitpunkt die Strukturen in der Russischen Föderation tatsächlich noch nicht so waren, dass sie hätten das überstehen können. Weil, wie gesagt, sie mussten halt 2014 beginnen mit der Herstellung von Strukturen für Importsubstitution. Also sie waren sowohl militärisch als auch wirtschaftlich eben noch nicht in der Lage, die Konfrontation mit dem Westen aufzunehmen. Ja, aber mal unabhängig davon, es war jetzt auch nicht so ein lohnenswertes Ziel aus irgendwelchen wirtschaftlichen oder wie auch immer Interessen da in diesem Bereich irgendwie einzumarschieren. Und das ist der Punkt, weswegen er gewarnt hat vor diesen Referenten. Er hat gesagt, tut es nicht. Ja. Und das vergessen ja viele. Ja, es wird ja immer von der Aggression gesprochen. Und der Punkt ist, es gibt so viele Orden und Medaillen und die Leute bezeichnen sich auch immer so als Veteranen des russo-ukrainischen Krieges, weil die Russen sind ja einmarschiert. Das Geschrei in der Ukraine in den ganzen Oligarchenkanälen ist halt immer, die Okkupanten sind da. Wenn die sogenannten Okkupanten da sind, dann sieht man jetzt, wie das aussieht. Denn jetzt machen wir uns mal nichts vor. Was wäre denn gewesen, wenn es eine tatsächliche russische Invasion damals im Donbass gewesen wäre? Das Bild des Krieges hätte völlig anders ausgesehen. Wir sehen das aktuell, wie das aussieht. Und das ist, sage ich mal, jetzt einfach so der verspätete Beweis dafür, was ich damals nie beweisen konnte. Mir wurde nämlich immer gesagt, ja, beweise uns, dass die Russen nicht da sind. Ich habe gesagt, ja Leute, was soll ich hier machen? Soll ich in der leeren Straße filmen und sagen, hier könnten sie theoretisch langkommen und sie kommen aber nicht? Ist das jetzt der Beweis, dass sie nicht da sind? Ich sag mal, das ist eine also ihr nehmt eine völlig widersinnige, irrsinnige Beweisumkehr vor. Ihr sagt, die Russen sind da. Dann beweist es. Ja, und heutzutage ist es so, der Generalstab der ukrainischen Armee kriegt also in real time von den Amerikanern und von den Briten die Aufklärungsdaten geliefert. Ja, und da siehst du sehr genau, wo ist was. Oh Gott, das geht ja durch die Presse. Eine 67 Kilometer lange Militärkolonne bei Kiew. Ja, okay, das kannst du halt auch nicht verheimlichen. Wäre das damals so gewesen? Ja, gut, du hättest es auch nicht verheimlichen können. Du hättest halt immer noch auf Satellitenaufnahmen zurückgreifen können. Und die gab es nicht. Ja, die gab es nicht. Und Russland hat eben versucht, diesen Konflikt tatsächlich zu lösen über Minsk II. Und dafür haben sie auch die Garantien übernommen. Und Fakt ist, ich habe in Donetsk gesessen im Sommer 2014 und wir haben gesehen, dass die Situation in den Luganska-Gebieten extrem schwierig wird, also mit der Versorgung auch von Leuten. Ja. Und dann kam irgendwann im August, fing das an, August 2014, kam der erste Konvoi mit humanitärer Hilfe, diese weißen LKWs. Und diese weißen LKWs sind nicht von der Russischen Föderation geschickt worden. Es war eine Initiative einer Partei, nämlich der KPRF, der Kommunistischen Partei in Russland. Die haben diese Dinger ausgestattet. Das hat nicht der Kreml gemacht oder sowas. Und die KPRF ist in der Opposition in der Duma, in der Russischen Föderation, muss man halt einfach wissen. Ja, das heißt also, das sind diese Schichten, die du hast. Und du hast halt den Kreml als eine Schicht. Dann hast du darunter ganz viele Organisationen, die in irgendeiner Form arbeiten. Und du hast halt eine Zivilgesellschaft. Und das, was eben so bestechend ist, was man jetzt auch wieder sieht, ist, dass die Zivilgesellschaft, da ist nicht... Wenn du im Westen immer hörst, das ist nur Unterdrückung und die Leute werden da einfach nur eingeknastet und das Russland ist ein einziges Gulag und so, das ist vollkommener Bullshit. Die Aktion, die jetzt läuft, unabhängig von der militärischen, das ist ganz klar, natürlich logischerweise Russische Föderation als administrative Instanz, die diese und der Oberbefehl über die Armee, die diese Aktion. Aber alles, was da drumherum läuft, ja, macht eine Zivilgesellschaft? Es gibt unglaublich viele Beschwerden. Ich habe eine Weile gebraucht, das jetzt in den letzten Wochen auch irgendwie zu verstehen. Und ich dachte, aber verdammte Hacke. Die sitzen da oben um Kiew, die sitzen in Tschernigow, die sitzen in Sumy. Was wurde gesagt? Es wurde gesagt, wir nehmen eine spezielle Militäroperation vor mit bestimmten Zielen. Denazifizierung, was für mich auf der Hand liegt, wenn wir uns das angucken, wie dieses Volk drauf ist. Wenn die Leute hier in Berlin, Leipzig, Frankfurt oder sonst was auf der Straße springen, Slava Ukraini brüllen und Herojam Slava, der Gruß ist schon älter, der ist nicht von Bandera erfunden worden, aber er ist in letzter Konsequenz von ihnen benutzt worden. Und es gibt bei uns in Deutschland einfach auch, sage ich mal, bestimmte Dinge, die darfst du halt nicht zeigen. Ja, auch wenn das Hakenkreuz eben schon die alte, weiß ich nicht, indische Zeichnung von irgendeinem Monddingenskirchen ist oder weiß da gar nicht noch was und gerade in diesem Bereich sehr verbreitet ist, darfst du es aber nicht zeigen, weil es hat eine bestimmte Bedeutung. Und das ist mit Slava Ukraini und Gerojam Slava und so weiter und so fort, ist das Gleiche, weil es ist 1941 von den Truppen eingeführt worden als offizielle Grußformel. Und dabei wurde dann halt der rechte Arm in eine gewisse Richtung bewegt, ja, nachdem man sich vorher auf die Brust geklopft hat. Das ist das, was wir heute sehen. Und sowas wird von der Zivilgesellschaft gebrüllt auf irgendeinem Platz. Das ist für mich absolut bedenklich. Ja. So, der Punkt ist, es gibt also eine Zivilgesellschaft, die sind extrem aktiv jetzt. Die versuchen wirklich viel zu helfen. Die versuchen viel zu machen, an Strukturen zu organisieren und so weiter und so fort. Und in der Gegend um Kiew, in Sumy, Tschernigow und so weiter, findet das alles nicht statt. Das heißt, es wurde angekündigt, wir denazifizieren, demilitarisieren, wir besetzen kein ukrainisches Territorium. Und alle haben gesagt, wie? Aber die marschieren doch da ein, ja? Ein Territorium zu besetzen sieht anders aus. Da bildest du nämlich diese ganzen administrativen Einheiten. Man nennt das im Russischen das Vojenne Grajdanske. Also militärisch-zivile Einheiten, die gebildet werden, die dann eine Kontrolle übernehmen. Sowas wie eine Militärkommandatur mit zivilen, ja, infrastrukturellen Aufgaben betraut und so weiter und so fort.
Ja, das hast also du nicht, eine komplett neue Verwaltung im Prinzip, oder?
Genau, das hast du dort nicht gesehen. Ja?
Ja.
Du siehst das nicht. Du siehst es auch in Charkow nicht und so weiter und so fort. Du siehst es in Cherson mittlerweile, aber das hat auch eine ganze Weile gedauert. Und da sind wir wieder bei der Schicht der Zivilgesellschaft in Russland, die einfach sagen, verflucht, was macht ihr da im Kreml? Warum, wie können wir den Leuten dort drüben Sicherheit geben, dass sie eben nicht wieder in irgendwelchen SBU-Foltergefängnissen landen, ja, oder von irgendwelchen durchgeknallten Terrorbaroni, also bewaffneten Zivilisten, die da nach Gutdünken an jedem Dorfeingang irgendwie einen Blockposten aufbauen, dass wir von denen abgezogen werden, die requirieren da alles, Autos und so weiter und so fort. Es werden Gesetze erlassen, das ist ja jetzt nicht irgendwie nur so aus der Luft gegriffen, es werden Gesetze erlassen, dass man Sachen requirieren kann, wenn man, ja, wenn die sich irgendwie daneben benehmen. Wenn du da jetzt mit einem Alkoholspiegel von 0,5 irgendwie erwischt wirst oder sowas, dein Auto ab zur territorialen Verteidigung, ja, und dann zahlst du auch noch Strafe, ja. Es ist ein Gesetz erlassen worden jetzt letztens von Zelensky, dass es diesen territorialen Verteidigungseinheiten, also sowas wie Milizen, erlaubt, schwere Waffen zu haben. Das ist also nicht mehr nur Gewehre oder Pistolen, sondern die können dann, weiß ja gar nicht, Stinger-Raketen, Panzerfäuste, Artilleriegeschütze, Panzer, können die alles haben. Das ist alles irgendwie legal. Damit sind wir übrigens, warum sind die nicht in der NATO? Weil es darum nicht geht. Du brauchst keinen NATO-Staat, den du verheizen willst. Und darum geht es. Sie wollen dieses Volk verheizen. Und da bin ich bin nicht auf, ich sage nicht, die Russen sind die Guten und die Ukrainer sind die Bösen. Ich bin schon sehr auch auf der Seite von dem ukrainischen Volk, nur sehe ich das halt anders als die ganzen Leute, die jetzt hier irgendwie rumspringen und hier schreien, wir müssen die Ukraine bewaffnen. Die Ukraine bewaffnen bedeutet, dass dort mehr Leute sterben. Und ich erinnere an meinen letzten Satz in meinem ersten Film, in dem es genau darum geht. Es geht darum, dieses Land zu verheizen in einem offenen militärischen Konflikt mit Russland. Um nichts anderes geht's. Und das ist das, was wir gerade sehen. Und die ganzen Friedensbewegten, die hier rumspringen, ich werde gerade so ein bisschen emotional, ich muss mich mal ein bisschen runterfahren, aber die ganzen Friedensbewegten, die hier alle rumspringen und die eine schwere Bewaffnung fordern und so weiter und so fort. Und auch die Ukrainer, die hier sitzen und eben nicht an der Front sitzen, ja, die verkennen einfach, dass sie opfern ihr Land, ja. Und die Amerikaner haben das klar gemacht. Die Amerikaner werden diesen Krieg kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Nicht bis zum letzten Amerikaner. Ja? Ja. Und darum ist dieses Land auch nicht in der NATO. Und die Zivilgesellschaft, also diese wie Zwiebel aufgebaut, ist ja bei uns auch nicht anders. Ja? Aber die Zivilgesellschaft da drüben sagt eben, wir müssen denen da drüben helfen. Und so dieser Russenhass, den wir hier haben, diese Russophobie, wir müssen alle Russen töten, das wird ja von offiziellen Kanälen zum Teil verteilt. Ja, der Arestovich und Geraschenko in Kiew, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die sitzen da in der Regierung, die sitzen da in der Administration. Ja, da werden so Sachen wie, wir werden jeden Russen töten und so weiter und so fort. Ja, und das hast du von der anderen Seite eben nicht. Die machen einen sehr, 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 sehr klaren Unterschied zwischen dem ukrainischen Volk, das sie immer noch als Brüder betrachten, ja, und zwischen diesen Kräften, die dort halt einfach in irgendeiner Form jetzt ihr Unwesen treiben, ja. Und diese Zivilgesellschaft kollidiert im Moment mit dem Beamtentum. Das heißt, Kreml als eine Instanz, das Beamtentum, das natürlich der Russischen Föderation unterstellt ist und die auch als ihre Macht anerkennt. Und diese Zivilgesellschaft darunter, die viel mehr gerne machen würde, auch für die Ukraine gerne machen würde, ja, auch für das ukrainische Volk gerne machen würde, die kollidieren mit diesen Beamten. Das heißt, jetzt im Moment, es gibt ja keinen Kriegszustand. Das hat ja auch einen Grund, warum weder die eine noch die andere Seite einen Krieg erklärt hat. Weil wenn jetzt die Ukraine zum Beispiel den Krieg erklären würde, dann würden die Ansprüche verlieren im Bereich IWF und so weiter und so fort, weil sie wären ja dann, sage ich mal, sie hätten ja dann gesagt, wir sind im Krieg und deswegen können die dann auf bestimmte Sachen nicht zugreifen. Ja. Und im Moment ist der Ärger in der russischen Zivilgesellschaft sehr, sehr, sehr hoch, weil sie sagen, es kann nicht sein, dass unsere eigenen Beamten uns daran hindern, ja, irgendwie hilfreich tätig zu werden. Also humanitäre Hilfe in Gebiete zu schicken, die das brauchen, ja, eine Unterstützung in irgendeiner Form zu liefern, administrativ und so weiter und so fort, eine Unterstützung zu liefern, ja. Das wird halt von den Beamten, dafür gibt es keinen offiziellen Befehl, also machen wir das nicht. Und dass die oberste Instanz gesagt hat, wir besetzen kein ukrainisches Territorium, siehst du daran, dass sie in diesen oben besetzten Gebieten eben keine Verwaltung aufgebaut haben. Mhm. Das gab es nicht. Es gab keinen Machtaustausch. Du hast ich weiß nicht wie lange in Melitopol ukrainische Fahnen geweht haben. Ganz normal. Mhm. Ja. Da oben auch, die hissen nicht irgendwie die russische Fahne. Die marschieren dort nicht ein, irgendwie als Invasoren. Und das, der Punkt ist, als das anfing, als die Militäroperation begann, hatte ich so eine gewisse kognitive Dissonanz zwischen, okay, sie gehen jetzt da rein, aber sie wollen ja eigentlich nicht besetzen. Und das, was ich die ersten Tage immer gesagt habe, war, die müssen da raus. Die müssen so schnell wie möglich da raus. Das muss schnell gehen und sie müssen so schnell wie möglich da raus. Ja. Und das war auch der Plan. Und deswegen sind sie auch irgendwann wieder rausgegangen. Und man muss jetzt mal vor allem eins verstehen. Wann sind die denn da abgezogen? Sie sind abgezogen aus Bucha zum Beispiel. Ja. An dem Tag nach den Gesprächen in Istanbul. Was ist die Forderung der ukrainischen Seite gewesen? Rückzug von russischen Truppen, dann können wir über alles andere reden. Okay, jetzt haben sie sich zurückgezogen. Und was kriegen sie? Sie kriegen genau diese False Flags, die es schon immer gab. Ja, ich hab auf dem Feld gestanden, wo MH17 runtergefallen ist. Und ich weiß, dass es die Russen nicht waren. Ja, und das waren damals schon die ersten Versuche. Und das geht jetzt weiter. Wir können darauf warten. Es wird immer wieder, in solchen Gebieten werden immer wieder diese Provokationen gestaged werden. Ja, mir kann kein Mensch, also ich weiß, wie Leichen aussehen. Ja, ich weiß, wie ein Toter sich anfühlt, wenn er ein paar Tage liegt. Ja. Und das haut nicht hin da oben. Das haut von vorn und hinten haut es nicht hin. Zudem haben die noch die weiße Armbinden um und haben russische Essenspäckchen dabei. Es macht keinen Sinn. Es macht absolut keinen Sinn und es nützt ihnen nichts. Und so wie ich die Leute auch kennengelernt habe, ich sage mal, die ticken anders. Also die ticken taktisch und strategisch auch anders. Und sie haben überhaupt kein Interesse daran, da drüben ein Blutbad anzurichten. Hätten sie das Interesse daran, dann würden sie Mariupol nicht Haus für Haus säubern. Sie würden Charkow einfach platt bomben. Ja? Sie würden auch Kiew einfach platt bomben.
Sie würden ja, ich habe vor kurzem auch schon gesagt, sie würden wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend die Energiezufuhr abstellen. Ne? Gas zum Beispiel wird ja nach wie vor noch geliefert. Das spricht ja alles nicht. Also die Punkte, die du jetzt genannt hast, inklusive der Gaslieferung, spricht ja nicht dafür, dass das Land flächendeckend platt gemacht werden soll. Und es wäre ja auch kontraproduktiv, weil letztlich, das ist jedenfalls meine Herleitung, letztlich ist es ja auch so, das Ding ist irgendwann zu Ende und die Menschen in Donetsk und in Lugansk, die werden dann ja immer noch in Donetsk und Lugansk sein. Und das kann ja nicht Ziel Putins sein, die Bevölkerung, nicht nur die administrative, sondern eben auch die Zivilbevölkerung in der Westukraine durch einen massiv destruktiven Krieg dann nicht nur gegen sich, sondern letztlich auch gegen die Leute in der Volksrepublik aufzubringen. Das macht für mich in meinen Augen strategisch überhaupt keinen Sinn.
Nee, macht aber, das auch nicht. Und der Punkt ist aber auch, worüber sich die Zivilgesellschaft ja drüben auch gerade echauffiert in Russland ist, das komplette Schienennetz funktioniert. Das komplette Schienennetz funktioniert. Das heißt, die Leute, also die Amerikaner schicken ja im Moment Waffen noch und nöcher. Je schneller, umso besser. Ja, der Westen schickt, was auch immer irgendwie er noch irgendwie entbehren kann, ohne sich selbst zu entblößen. Ja, die letzten Geschichten waren jetzt, okay, wir müssen jetzt müssen die Ukrainer halt Geld kriegen, dann müssen sie halt selber hier bei Heckler und Koch einkaufen gehen. Also wir können jetzt hier nicht mehr unsere letzten Bundeswehrbestände ausflöhen. Das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Die anderen versuchen jetzt, sage ich mal, ihre alte sowjetische Technik loszuwerden, dafür neue F-16 zu kriegen. Ja, also die schicken ja da schon rein. Das ist ja jetzt nicht, und das kommt halt per Zug und so weiter und so fort. Und selbst Kirby hat gesagt, wir haben seit Beginn dieser Operation nicht ein einziges Mal irgendwie erlebt, dass sie tatsächlich unseren Nachschub da auf den Wegen bombardieren. Das Schienennetz ist komplett in Ordnung. Wenn sie wollten, und das haben wir gesehen, ja, mit den hochpräzisen Waffen, wenn sie wollten, wäre das ganz schnell vorbei. Ganz schnell vorbei. Ja, und
ja,
der Fakt,
ja, das glaube ich auch. Ja.
Fakt ist, Russland hat eben auch vor in den letzten Jahren etwas gemacht, was die Amerikaner eben nicht gemacht haben. Russland hat zusammen mit China natürlich die Raketentechnik enorm weiterentwickelt. Und sie verfügen jetzt über eine Waffentechnologie, gegen die der Westen jetzt im Moment einfach nicht anstinken kann, weil die Amerikaner wiederum, die haben das halt anders gemacht, die haben gedacht, okay, läuft jetzt hier bei uns alles, ja. Wir machen ja sowieso nur noch diese Proxy-Nummer, also wir schicken möglichst wenig Boots on the ground, ja, sondern lassen da jetzt halt den lokalen Eliten den Vortritt, die können sich da die Köpfe einschlagen, ja, solange sie halt in unserem Interesse handeln. Deswegen sind wir wieder bei dem Punkt Irak und so weiter und so fort. Ja, das ist, je destabiler, instabiler diese Region ist, umso leichter lässt sie sich kontrollieren. Und die Ukraine, da gibt's halt keinen NATO-Beitritt, weil dieses Land ist kein vollwertiges Mitglied. Wir sind nicht auf Augenhöhe. Das ist unser Kanonenfutter. Ja, die werden wir verheizen. Die brauchen wir nicht in der NATO. Bullshit. Weil dann müssten wir ja. Wenn da irgendwas ist, müssten wir ja mal. Und das ist halt ein Krisenherd, den wollen wir uns mal durch die nächsten Jahrzehnte erhalten, in irgendeiner Form. Also
ja gut,
sie bombardieren halt gezielt militärische Ziele. Und wenn die westlichen Medien tatsächlich mal weg von ihrer emotionalen Berichterstattung gehen würden hin zu der konkreten Berichterstattung, dann würden sie das auch sehen. Und Fakt ist, mit der Massivität, mit der dort gehandelt wird, mit der Kampfintensität, die es dort gibt, ja, das sagen selbst die amerikanischen Analysten, sind es erschreckend wenig zivile Opfer. Und wenn du dir mal anguckst, wo dann zivile Opfer noch herkommen, ja, ich sag mal so, wenn ich meine Artillerie natürlich auf dem Spielplatz stelle, in einem Wohngebiet, ja, und das ist dann ein militärisches Ziel, dann kann ich ja darauf warten, dass sie da reinfeuern. Und jetzt versuchen die natürlich da so chirurgisch wie möglich vorzugehen, aber du kannst es halt nicht immer vermeiden. Also ich will ja Krieg nicht verherrlichen. Ich habe Krieg lange genug gehabt und ich hasse Krieg wie die Pest. Ja, aber wir sehen eine andere militärische Taktik als in Jugoslawien und im Irak und in Libyen und in Syrien und so weiter und so fort. Ja, das ist halt alles.
An der Stelle möchte ich das nochmal hervorheben, was du gerade gesagt hast. Zum einen die Emotionalisierung, die ja auf einem Niveau stattfindet, mir fehlen da wirklich die Worte. Es ist beschämend. Es wird nur noch emotionalisiert. Und ich möchte darüber hinaus betonen, wenn du jetzt so strategische Dinge schilderst, dann klingt das natürlich genau für diese emotionalisierte Gesellschaft, in der wir leben, klingt das wahrscheinlich ganz, ganz schrecklich und herzlos und du hast kein Verständnis und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich das unterstreichen. Du warst 3 Jahre lang mitten im Krieg. Du hast die MH17 gesehen, du hast ganz, ganz viele grauenvolle Dinge gesehen. Ich kann auch wirklich jedem nur deine beiden Filme ans Herz legen, die wir natürlich auch verlinken unter dem Video. Das heißt,
reicht für 10 Leben.
Ja, du argumentierst als jemand, der vor Ort war und der das Grauen des Krieges erlebt hat. Du argumentierst dementsprechend nicht emotional. Und wenn die Zuschauer jetzt auf die Idee kommen sollten, dir da eine Emotionalität andichten zu wollen, die gibt es in diesem Moment nicht. Und es ist auch nicht vernünftig, emotional zu argumentieren, sondern man muss, auch um letztlich zu einer Lösung kommen, immer pragmatisch und sachlich argumentieren. Und damit komme ich eigentlich zu unserer letzten Frage. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich die überhaupt noch stellen kann. Ich hatte mir sozusagen auf die Fahne geschrieben, die Frage, wie hätte man denn diesen Einmarsch, militärische Operation, Krieg, auch immer, wie auch immer man es bezeichnen möchte, am 24. Februar verhindern können. Ich meine, man hätte es verhindern können, indem man zum Beispiel Minsk II wirklich konsequent umgesetzt hätte und auch die Ukraine dazu gezwungen hätte, das Ganze zu machen. Das ist alles klar. Also deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob die Frage überhaupt Sinn macht, denn hätte man den Krieg verhindern können, wenn ja, wie? Oder den Einmarsch?
Also es gab ja Versuche. Es gab ja Versuche. Also Fakt ist, man hat sich das 8 Jahre lang angeschaut. Man hat 8 Jahre lang versucht. Ja, man hat 8 Jahre lang versucht zu verhandeln. Und man ist jetzt eingeschritten, einfach weil die Vorzeichen mittlerweile so waren, dass man, wenn man länger warten würde, dass die Opferzahlen um ein Vielfaches höher wären. Also der Zusammenzug von entsprechenden Truppen im Donbass, um die Republiken wieder aufzurollen, ja, also ein Rollback zu machen, war halt da. Und dann gab es letzten Endes irre viele Gespräche. Fakt ist eins, das ukrainische Volk ist glasklar betrogen und belogen worden, auch vom eigenen Präsidenten, der jetzt letztens, ich weiß gar nicht, bei der BBC oder in der Times irgendwo, in irgendeinem Interview hat Zelensky gesagt, wir wussten von dem bevorstehenden Einmarsch. Wir wussten, dass das bevorsteht. Die Kanäle waren entsprechend, die Kommunikationskanäle waren offen, ja, und es wurden entsprechend Botschaften hin und her ausgetauscht. Ein Olaf Scholz war in Moskau. Davor waren noch andere in Moskau. Und es ging jedes Mal genau darum. Die wussten alle Bescheid. Und was gemacht wurde, war einfach zu sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass Schritte unternommen werden, dass Minsk II wieder auf die Tagesordnung kommt. Und das hätte bedeutet, dass eben Deutschland, Frankreich, ja, sie hätten handeln müssen. Und sie haben nicht gehandelt, weil sie gedacht haben, naja, okay, so weit werden sie es vielleicht nicht treiben. Und dass die ukrainische Seite das relativ genau wusste und bis zum Schluss gesagt hat, nein, da passiert nichts, nein, nein. Es hatte damit einfach was zu tun, um die Leute im Lande zu halten. Wir sehen die Taktik, die der IS auch angewendet hat. Also das ist etwas, was wir in der Ukraine sehen. Wir sehen eine Syrisierung der Ukraine. Bedeutet auch in der Kriegsführung. Also das Nutzen von Zivilisten als Schutzschild, ja, um eine militärische Operation des Gegners, von dem man genau, sie benutzen die Leute als Schutzschild aus einem ganz bestimmten Grund, weil sie nämlich wissen, dass die Russen überhaupt kein Interesse daran haben, dieses Land zu vernichten, das Volk zu vernichten, es im Blut zu ertränken. Das ist genau diese Taktik, die sie jetzt benutzen. Ja, und sie haben halt die Leute drin gelassen und sie lassen auch heutzutage noch nicht zu, dass die Leute dieses Land verlassen. Sie sabotieren alle humanitären Korridore, die permanent angeboten worden sind, ja, mit Aussagen wie, nee, das, die Richtung ist nicht gut für uns und nee, und das wollen wir nicht und so weiter und so fort. Das wird ja zum Teil hier in den westlichen Medien, wird das ja wortwörtlich zitiert, was die Leute dann da sagen. Und da frage ich mich dann, wenn ich als Nachrichtensprecher so eine Meldung verlese, muss doch bei mir irgendwas Klick machen. Aber anscheinend, weiß ich nicht, macht da nichts Klick oder sowas. Ja, so, und der Einmarsch hätte verhindert werden können, definitiv. Denn ich sag mal so, die Planung dafür ist gar nicht so alt. Die Planung ist nicht irgendwie 8 Jahre. Wir bereiten uns jetzt 8 Jahre darauf vor, um dieses Land zu überfallen und in seinem eigenen Blut zu ertränken. Ist ja Unsinn, ja. Die Russen hatten gar nicht vor, einzumarschieren. Das fing erst an, so richtig Feuer zu kriegen, als Zelensky sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz hingestellt hat und unwidersprochen vom Westen gemeint hat, wir steigen aus dem Budapester Memorandum aus. Das Budapester Memorandum besagt, dass die Ukraine keine eigenen Atomwaffen besitzen sollte.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Ja. Ja. So, und jetzt, also, wenn du eine Vorwarnzeit von nix hast, ja, also wenn die Amerikaner haben zu ziemlich drastischen Mitteln gegriffen, als die Kuba-Krise Anfang der 60er war, ja, da standen wir irgendwie so kurz vorm größten anzunehmenden Nichtunfall, sondern vor einer Auslöschung, die Menschheit. Und das war Kuba. Okay, ist nachvollziehbar. Ja. Also rein militärstrategisch, nationale Sicherheit, ist das eine, ich verstehe diese Handlung der Amerikaner. Ja. Sie haben auf der anderen Seite versucht, in der Türkei damals zu stationieren. Da verstehe ich auch die Reaktion der Sowjetunion. Wenn man sich auf dieser sachlichen Ebene bewegt, dann versteht man das. Ja, so, und es gibt halt Interessen, die berücksichtigt werden müssen, und zwar auf beiden Seiten. Ich bin auch dafür, dass ein Land Sicherheitsgarantien haben muss für seinen Bestand. Muss. Ja. Und da ist kein Land ausgenommen. Es ist egal, wie das Land heißt. Ja. Ich verstehe das, dass man das möchte. Und das kann man im gegenseitigen Einvernehmen, kann man das auch gerne alles machen. Wenn aber ein 404-Land, ein Failed State, so wie wir ihn da jetzt im Moment sehen, ja, wenn der bis an die Zähne aufgerüstet wird, wenn sich die Times hat das heute oder gestern geschrieben, seit Beginn dieses Krieges sind jetzt erstmalig wieder Spezialeinheiten der Briten in Kiew, um die Leute zu trainieren mit den westlichen Waffen. Okay. Das sagen die also, ja, also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist kein verschwörungstheoretisches Geheimwissen aus irgendeinem Kanal, sondern das steht halt in der Times, wir haben da halt ein Interview geführt, ja. So, wenn also so ein Land aufgerüstet wird bis an die Zähne, Juschenko, immer noch im Kopf behalten, Juschenko hat ein irre viel von Militärressourcen verkauft, ja. was wir jetzt sehen, ist, die Russen marschieren da nicht einfach durch wie ein heißes Messer durch Butter, ja, sondern da gibt es schon signifikanten Widerstand. Und im Donbass stehen da 100.000 Mann und das ist eine befestigte Anlage da unten. Da marschierst du nicht einfach so durch. Ja. Noch dazu, wenn du dann auch noch auf Zivilisten aufpasst, ja, du musst halt, dann musst du halt langsam vorgehen. Aber wenn so ein Land eben in diese Position gehoben wird, und dann wird noch gesagt, pff, Mensch, so, da war doch mal was mit diesen Atomwaffen, ist doch toll, ist eine tolle Erfindung, können wir uns auch noch anschaffen. Wenn das passiert und wenn du eindeutig siehst, in welchen Zustand diese Gesellschaft dort geraten ist, dann musst du irgendwas machen. Und dann wendest du dich an deine westlichen Partner und sagst, wir haben hier ein Abkommen. In diesem Abkommen ist alles drin, was es braucht. Wir müssen nichts Neues erfinden. Ja? Das Rad ist schon da. Wir müssen es nur ans Rollen kriegen. Und es tut sich gar nichts. Gar nichts. Ja? Dann hat Putin Folgendes gemacht. Er hat gesagt, okay, aufgrund der bestehenden Bedrohungslage, also auch was zum Beispiel die Wasserversorgung angeht vom Donbass, das wurde jetzt, stand kurz davor, komplett unterbrochen zu werden. Wenn die Lage so ist, dann erkenne ich jetzt die Republiken an und das ist das Signal an den Westen. Wir meinen es ernst. Und er hat nicht die Republiken anerkannt und ist eine Stunde später einmarschiert. Er hat die Reaktion abgewartet. 48 Stunden. Und wenn er dieses Land hätte besetzen wollen, nicht nur er, sondern auch der Generalstab, alle Leute, die an der Planung beteiligt sind, wenn die Russische Föderation, nennen wir es mal einfach bei diesem Namen, dieses Land hätte besetzen wollen, dann wären sie nicht mit knapp einem Viertel ihrer Vertragssoldaten dort einmarschiert. Sie hätten die Armee geschickt. Das ist noch nicht die Armee.
Ja. Ja. Ich habe ja eben gesagt, dass ich die letzte Frage gestellt habe, wie hätte man es verhindern können. Das ist eigentlich blöd als letzte Frage. Die letzte Frage, die ich jetzt stelle, die macht für mich viel mehr Sinn. Aus deiner Sicht, durch welche diplomatischen bzw. Verhandlungslösungen könnte man, Waffenlieferungen sind Schwachsinn. Also eine Deeskalation zu bewirken, indem man eskaliert, ist natürlich kompletter Blödsinn. Das heißt also, eine Lösung kann eigentlich nur, zumindest wenn sie schnell kommen soll, auf Verhandlungswege kommen. Was wären deiner Meinung nach die Verhandlungspunkte, auf die man sich einigen könnte, um tatsächlich jetzt zu sagen, okay, das war's, wir hören jetzt auf mit dem Unsinn und lassen unsere Zivilbevölkerung und auch die Soldaten wieder ihr Leben leben?
Also ich will ja nicht pessimistisch klingen, aber Russland ist im Moment das am stärksten sanktionierte Land der Welt. Noch mehr als der Iran. Also es gibt kein Land, das stärker sanktioniert ist. Die Bedrohung in der Ukraine ist nicht vorbei. Sie wird aufgrund der emotionalen Haltung, die geschürt wird im Westen, eher noch größer werden. So, das heißt, wenn ich mir die Reaktion der Russen so anschaue, und das ist so eigen auch für dieses Volk, die haben uns schon den Rücken zugedreht.
Ja, das glaube ich auch.
Wir sind keine Partner mehr.
Ja.
Sie haben sich umgedreht und haben gesagt, macht, was ihr wollt. Aber nicht mit uns. Das ist ein Problem, was ich selber eben auch schon hatte, wenn ich also da drüben dann noch mit Leuten gesprochen habe und gesagt habe, okay, komm, wir können auch versuchen, einfach mal die Sicht, die andere Seite mit irgendwie zu zeigen. Da ist dann irgendwann ist dann so ein Punkt, wo die dann abwinken und sagen, lass uns einen Tee trinken, aber nee, wir brauchen das nicht mehr.
Fakt ja, ist, das kann ich bestätigen. Also ich habe auch so eine ganz kurz, nur um das zu bestätigen. Also ich habe auch im Laufe der Zeit so eine Community, ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt, ich habe ein paar Kontakte nach Russland und über Sachen, die ich gemacht habe, Interview Anatoli Schari und so, sind auch einige Russen, nicht so ganz wenige, auf mich aufmerksam geworden und verfolgen mich auch so ein bisschen. Und ich kriege das tatsächlich mit, teilweise in Mails beziehungsweise Kommentaren bei YouTube, dass wirklich da, wie du es schon gesagt hast, so eine Abkehr vom Westen und auch insbesondere von Deutschland stattfindet. Und ich erlebe es aber, und das finde ich besonders bemerkenswert, ich erlebe es tatsächlich als tatsächlich eine tatsächlich traurige Reaktion.
Ja, ja.
Also nicht so irgendwie, wir sind wütend auf euch und jetzt wollen wir euch nicht mehr irgendwie, ihr könnt uns mal, sondern wirklich so, ja, schade, aber wir können euch irgendwie nicht mehr folgen gedanklich und mit dem Herzen schon gar nicht. Und das hat also wirklich, das hat wirklich was zutiefst Melancholisches. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das berührt mich auf eine schmerzhafte Art und Weise. Und macht mich wiederum wütend. Also ich bin mittlerweile wirklich wütend. Ich bin auch wütend auf die Russophobie. Ich bin wütend auf die politischen, militärischen Entscheidungen, auf die wirtschaftlichen Sanktionen, auf das ganze Wording, auf diese ganze Slavenfeindlichkeit, die wir ja wirklich jeden Tag und immer schlimmer erleben. Mir ist es peinlich. Ich schäme mich und ich bin zutiefst wütend. Aber die Reaktion der Russen, mit denen ich Kontakt habe oder die bei mir kommentieren, die sind tatsächlich in erster Linie melancholisch. Und das ist fast noch schlimmer, finde ich. So.
Ja, ist so eine gewisse Resignation, die da mit dabei
ist. Ja, Resignation, ja. Genau.
Wenn wir uns aber mal vorstellen, ich sag mal, die Welt wird sich ja weiter drehen in irgendeiner Form. Also wir haben aktuell einen Status, der ja gewünscht ist. Also so wie jetzt der Stand der Dinge ist, ist es ja gewünscht. Das heißt, Europa schwächt sich selbst durch diese zum Teil völlig widersinnigen Sanktionen. Nebensatz, den ich mal noch loswerden will. Es gibt in der UN-Charta eine Definition für Sanktionen. Ja, also wann man sowas einsetzt. Das, was die jetzt im Moment machen, ist, sage ich mal, wirtschaftliche Atomkriegsführung, ja, ohne Maß und ohne wirklich Sicht auf das, was sie da tun. Das heißt, sie benutzen ein Werkzeug, das für diese Fälle eigentlich überhaupt gar keine Anwendung finden kann. Ja, weil wenn dem so wäre, dann hätten wir, oh Gott, wir hätten ja Amerikaner sanktionieren müssen, als die lustig rumgebombt haben in den letzten 30 Jahren oder auch davor. Ja, also dieses Werkzeug wird halt einfach völlig wahllos wird es benutzt. Und das ist ja gewünscht. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, das, was wir im Moment sehen, ist, wir sehen das, was viele vorher schon oder einige vorher schon gesehen haben, andere geahnt haben. Wir sehen das lautstarke Aufstoßen der Tür, die den Blick freigibt auf eine multipolare Weltordnung. Also der Westen unter Führung der Amerikaner ist jetzt nicht mehr der Einzige, der in irgendeiner Weise Geopolitik bestimmt oder ja, irgendwie auf diesem Globus machen kann, was er will, sondern das ist ja das, was wir sehen. Und wenn schon multipolar, dann bitte möglichst mit wenig Leuten, die da oben an der Spitze irgendwie was zu sagen haben. Ja, also vorher waren es unipolar, da waren es halt die Amerikaner über verschiedene Institutionen und manchmal eben auch direkt. Jetzt hast du halt schon irgendwie klar, dass China so demnächst unangefochten größte Volkswirtschaft sein wird, die man auch besser militärisch nicht unbedingt herausfordert. Ja. Und China und Russland und die Eurasische Union an sich genommen ist ja schon so ein ein Set von Playern, die man jetzt nicht so einfach vom Tisch wischen kann. An denen musst du erstmal vorbei. Wenn du dann auch noch BRICS mit dazu nimmst, interessant war für mich diese UN-Resolution, welche Staaten dafür gestimmt haben und welche dagegen gestimmt haben. Man muss sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die 35 Staaten, die sich enthalten haben, die 5, die dagegen gestimmt haben, zusammengenommen ungefähr 4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten repräsentieren. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ja, ist jetzt nicht Simbabwe oder so. Und dass, wenn man die Staaten zusammennimmt, sie fast 70% aller essentiellen Ressourcen in irgendeiner Form haben. Ja. Und das gibt natürlich ein anderes Bild mit, die ganze Welt ist da jetzt dagegen irgendwie. Und wir sehen ja jetzt auch, dass, sag ich mal, bestimmte Sanktionssachen hier so ein bisschen bröckeln. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sie jetzt diese Öl- und Gasembargo-Diskussion auf nach dem 24. April verlegen wollen, weil ja, da sind ja nochmal Wahlen und Macron müsste ja schon noch gewinnen, der Globalist, den müsste man schon mal da reinhieven. Ich finde nicht, dass Le Pen irgendwie die bessere Wahl ist. Ich glaube eher sogar an diese Theorie, dass man Le Pen bewusst hat auf den zweiten Platz irgendwie einlaufen lassen, weil das, sage ich mal, Macron dann schon den Sieg sichert, wenn da irgendjemand
anders aufgelaufen wird. Ja, aber jetzt ermittelt gerade die Staatsanwaltschaft gegen sie wegen irgendwelcher Veruntreuung von Geldern vor zehn Jahren oder so. Also letztlich wird sie nicht gewinnen können.
Ich bin kein Freund von Le Pen, ganz bestimmt nicht.
Aber Macron ist nichtsdestotrotz mit Abstand wahrscheinlich das Schlimmste, was Frankreich passieren kann. Also, aber Not gegen
Übel. Ja, und deswegen verschieben sie das. Naja, aber wie gesagt, jetzt ist halt, der Punkt ist halt, wenn man jetzt eine multipolare Weltordnung hat, nehmen wir das jetzt einfach mal als Gesetz an, das ist halt einfach so. Da kann man nicht mehr dran vorbei diskutieren, so emotional, wie sie ja auch noch sein wollen. Je weniger Player da irgendwie eine entscheidende Rolle spielen, umso besser ist das. Die Eurasische Union an sich genommen, zusammen mit den BRICS-Staaten, ist schon ziemlich ernsthafter Gegner für die Amerikaner, für die Vorherrschaft auch des Dollars. Das ist halt einfach so als Leitwährung. Ja, wenn die jetzt, das Beste, was den Russen passieren konnte, ist raus aus SWIFT. Ich sag's jetzt einfach mal so kackfrech, damit die da halt tatsächlich auch ihr eigenes System, was sie ja auch entwickelt haben in den letzten Jahren, das muss man eben alles wissen. Warum sind sie vor 8 Jahren nicht, warum jetzt erst? Weil sie umbauen mussten, weil sie wussten, was passiert. Und die Frage war eben, was passiert, wenn wir Friedenstruppen in den Donbass schicken? Welche Sanktionen erwarten uns? Genau die gleichen, wie als wenn wir versuchen, die Maximallösung zu gehen. Und deswegen gehen sie den Weg der Maximallösung. Ja? Hm. Weil die Sanktionen nicht weniger werden. Ja? Hm. Sie hätten genauso reagiert. Und deswegen wurde in Moskau gesagt, wenn dann gehen wir jetzt richtig rein. Ja? Also multipolare Welt. Und jetzt stell dir mal vor, die Eurasische Union, die BRICS-Staaten und dann noch ein Europa, das mit denen dann auch noch gut Handel betreibt, beziehungsweise mit denen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hat. Da hätten die da drüben über dem Teich jetzt nicht wirklich viel zu lachen. Und genau das ist, worum es geht.
Das ist ja wirklich schon lange bekannt, dass also, ich sag mal, eine gute Partnerschaft zwischen Europa und Russland, beziehungsweise explizit eben auch zwischen Deutschland und Russland, das Schlimmste ist, was die Amerikaner sich vorstellen können. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern wahrscheinlich schon seit den 70er Jahren oder vielleicht sogar noch früher oder so. Also, dass Deutschland und Europa jetzt quasi zerrieben werden in dieser ganzen Geschichte und sich durch politische Verantwortungsträger, die ja komplett verantwortungslos sind, sich auch freiwillig zerreiben lassen. Das ist natürlich ganz klar die amerikanische Strategie. Wobei ich insgesamt denke, langsam zum Abschluss zu kommen, ich betrachte die USA tatsächlich mittlerweile als sterbenden Riesen. Und es ist eigentlich nur noch die Frage, wann er diese Vorreiterrolle in der Welt letztlich komplett verloren haben wird. Meiner Meinung nach ist er schon dabei, sie zu verlieren. Und viel entscheidender, wie weit er bereit ist, sozusagen alle anderen in den Abgrund mit hinabzuziehen. Und
das ist ja die entscheidende Frage. Also zum einen, die Leute, die hier bei uns in Deutschland verantwortlich sind, sind verantwortungslos. Die machen genau das, was sie machen sollen. Also eine Frau Baerbock und ein Herr Habeck, ganz im Ernst, die sitzen da nicht umsonst an diesen Positionen.
Ja.
Das ist, also man nennt das negative Selektion. Wenn du dir mal anschaust, wie die Köpfe letzten Endes in Europa mittlerweile, wie die ausgewählt werden. Ja? Und natürlich, jetzt kann man wieder sagen, okay, kommt wieder das alte Klischee, aber es ist halt einfach so. Ich sag mal so, man sollte den Namen Soros tatsächlich nicht so ganz vergessen in irgendeiner Form. Ja? Mhm. All die Institutionen, durch die Leute dann geschleift werden. Ich sag mal, jetzt bei allem Respekt, aber eine Außenministerin, die wirklich keinen Satz irgendwie gerade sprechen kann, und von Diplomatie wirklich keine Ahnung hat. Ja? Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, was muss passieren? Es müssen Verhandlungen geführt werden. Und zwar müssen die richtigen Leute mit den richtigen Leuten verhandeln. Und da machen wir mir jetzt der Kreml-Agent hinterherwerfen, wie man will. Ein Lavrov als Außenminister ist ein großartiger Diplomat. Ein absolut großartiger Diplomat. Ja. So, mit wem soll denn der jetzt sprechen? Der muss doch mit den entscheidenden Leuten sprechen. Und die entscheidenden Leute sitzen eben gerade nicht in Berlin und die sitzen nicht in Brüssel und die sitzen auch nicht irgendwo auf dem europäischen Kontinent. Die sitzen woanders. Das heißt, wir haben da drüben einen Proxykrieg. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Also, ich sag mal, Russland auf der einen Seite ist jetzt nicht Stellvertreter, aber die führen Krieg quasi oder eine Militäroperation gegen einen Stellvertreter des eigentlichen Verhandlungspartners. So, und da muss da irgendwas passieren. Und solange wieder Öl ins Feuer gegossen wird, ja, wird da nichts passieren. Und deswegen sage ich, ich sehe keinen wie auch immer gearteten Weg, das Ding jetzt zu beenden. Noch dazu, es würde halt einfach zu einem Einfrieren führen und das irgendwann bricht das wieder auf. Es bricht wieder auf, weil es geht doch gar nicht um die Ukraine. Es geht überhaupt nicht um die Ukraine. Die Ukraine ist im Moment der Federhandschuh der Wahl. Ja? Die hat man jetzt genommen und hat sie den Russen ins Gesicht geschmissen. So, und die reagieren jetzt erstmal auf diesen Federhandschuh, ganz klar. Obwohl sie taktisch, strategisch natürlich auch anders reagieren. So, es geht nicht um die Ukraine. Es geht immer noch um Europa und um Russland. Und Russland hätte man gerne wieder in dem Status der 90er Jahre. Selbstbedienungsladen, ja. Da kannst du halt mal kostenlos tanken und so weiter und so fort und kannst dir das alles unter den Nagel reißen. Es ist nun mal das größte Land der Erde und es ist nun mal mit das rohstoffreichste Land. Und das ist etwas, ich hoffe, dass die Russen daraus jetzt ihre Lehren ziehen, aus diesen ganzen Sanktionen und dass sie aufhören, ihre Rohstoffressourcen als ihr Einkommen zu betrachten. Die müssen anfangen, wirklich selbstständig auch ihre Produktion aufzubauen und eben nicht darauf zu hoffen, dass irgendjemand ihr Gas kauft und dann importieren sie den ganzen Käse oder sonst irgendwas von außen da rein. Die Abhängigkeiten sind einfach zu groß, ja. So,
ja, Käse können sie schon sehr gut mittlerweile.
Käse können sie gut, Käse. Aber das ist eine Importsubstitution. Ja, das hatten die vorher gar nicht drauf.
Ja, eben.
So,
eben
genau. Und das ist der Punkt ist, so schmerzhaft wie das ist, du hast eben gesagt, ja, okay, ist ein sterbender Riese und möglicherweise reißt er uns noch mit da unten runter. Ich habe da jetzt nicht wirklich Lust drauf, da jetzt irgendwie mit runtergerissen zu werden, aber anscheinend haben wir keine andere Wahl. Und der Punkt ist halt, natürlich wird es uns hier böse erwischen und es wird uns jetzt auch in absehbarer Zeit böse erwischen, wenn ich über Nahrungsmittelkrisen und so weiter und so fort nachdenke. Ich sag mal, Gas für deine Heizung und Sprit für die Tankstelle ist ja nur das eine. Ja, das ist ja jetzt, ich sag mal, da ist ja noch ein bisschen Luxus mit dabei. Ja, wenn du aber nichts mehr zu essen kaufen kannst und so weiter und so fort und die Preise durch die Decke gehen, dann werden wir uns noch richtig umgucken hier in Europa. Und dann ist der Punkt ist aber, der Zug ist abgefahren und das ist das, was ich dann so traurig selbst auch finde an der Abkehr der Russen. Wir verbauen uns hier in Europa selbst die Perspektive. Und wir hätten es in der Hand. Und wenn wir, also wenn jetzt schon nicht die beiden Großen da oben miteinander verhandeln, dann wäre es doch, es wäre jetzt an der Zeit gewesen, hinzugehen als Deutsche zu sagen, okay, komm, wir ziehen das Ding jetzt aus der Schublade raus. Wir sind der Kopf in Europa. Wir beteiligen uns nicht an den Sanktionen. Im Gegenteil, wir gehen jetzt hin und versuchen jetzt immer noch Minsk II umzusetzen. Wir versuchen es nochmal. Warum passiert das nicht? Ich glaube, es wäre politischer Selbstmord für die Leute, die hier bei uns in der Regierung sitzen.
Ja.
Bis hin zu John F. Kennedy Sachen, die halt immer mal passieren. Ja, also ich glaube, der Druck ist halt eben auch enorm groß auf die Leute. Und eine, wie gesagt, eine Frau Baerbock ist, die ist so weit ab von irgendwie Verstand. Du brauchst solche Leute an diesen Positionen, die völlig schmerzfrei durchgeknallt so eine Politik durchziehen. Weil ein normal denkender Mensch, der könnte das, also spätestens in einer Woche könnte er das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Du brauchst solche Leute, um genau diese Politik durchzupeitschen.
Ja.
Und du brauchst auch so Leute wie Zelensky da drüben, der wirklich auch alles als an schauspielerischem Talent, was er in irgendeiner Form irgendwie hat, dass der das da reinwirft. Für den ist doch klar. Ich sag mal, wenn das Ding in die Hose geht, wenn da tatsächlich irgendwann mal der Spaten kippt da drüben wird dann richtig aufgeräumt, ja, okay, komm, der kann immer noch irgendwo, weiß ich nicht, Karibik oder der kriegt in jeder Hauptstadt im Westen, kriegt der ein schickes Hotel oder eine schöne Villa, der macht sich keinen Kopf.
Ja, ja. Ja. Naja, gut, ist, also wie auch immer das. Wie auch immer das ausgehen wird, Zelensky wird sowieso kein Präsident bleiben. Also davon gehe ich aus, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung wird das nicht haltbar sein. Ja, an dieser Stelle, ich hätte natürlich jetzt gerne für unsere Zuschauer so eine Art Happy End im Angebot gehabt, aber das können wir nicht bieten und wir wollen ja auch nicht lügen. Dementsprechend gibt es dieses Happy End nicht. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch... dass ihr euch ein bisschen informiert fühlt jetzt nach dem zweiten Teil und möchte mich herzlich bei Marc bedanken. Es war großartig. Wir haben wirklich, glaube ich, doch das ein oder andere besprechen können, was vielleicht dann doch nicht bekannt war. An dieser Stelle also nochmal herzlichen Dank an dich und passt auf dich auf und ich schlage vor, wir bleiben so ein bisschen in Kontakt.
Vielen Dank an dich, ja, für die Möglichkeit und auch für das interessante Gespräch und für die Möglichkeit, dass ich mal einfach so nach ein paar Jahren mal wieder was auspacken konnte, was mir so ein bisschen auf der Seele gebrannt hat. Danke dir.
Ja, alles klar. Bis dahin. Tschüss, Marc. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.